Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind zusammengekommen, uns einzustimmen auf den 11. Sonntag im Jahreskreis. Und so hören wir die erste Lesung aus dem 2. Buch Samuel. In jenen Tagen sagte der Prophet Nathan zu David: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König von Israel gesalbt, und ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn und die Frauen deines Herrn in den Schoß gegeben, und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn das zu wenig ist, gebe ich dir noch manches andere dazu. Aber warum hast du das Wort des Herrn verachtet und etwas getan, was ihm missfällt? Du hast den Hethiter Uriah mit dem Schwert erschlagen und hast dir seine Frau zur Frau genommen. Durch das Schwert der Ammoniter hast du ihn umgebracht. Darum soll jetzt das Schwert auf ewig nicht mehr von deinem Haus weichen. Denn du hast mich verachtet und dir die Frau des Hethiters genommen, damit sie deine Frau werde. Darauf sagte David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete David: Der Herr hat dir deine Sünde vergeben. Du wirst nicht sterben. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, wir wundern uns, wenn wir diesen Text hören, denn wir haben eigentlich einen guten Bezug zu König David und wir halten sehr viel von ihm und wir wissen, dass er so ein besonderer König gewesen ist für das auserwählte Volk Gottes. Und dass da so viele Gnaden geströmt sind und dass eigentlich ganz wichtige Momente drin waren, auch für die ganze Heilsgeschichte. Umso mehr sind wir erstaunt, dass auf einmal solche schlimmen Dinge im Raum stehen. Wir können in der Heiligen Schrift ein bisschen weiter blättern und wir werden dann feststellen, dass König David sogar im Stammbaum vom Jesus drinsteht. Und da würde man sagen, dass es doch erstaunlich ist, solche schlimme Dinge im Stammbaum zu haben. Da sind ja noch viel mehr alle möglichen Sachen drin. Wir merken also aber anhand dieser Geschichte, dass der Herr wohl ganz gezielt in diese Welt gekommen ist und in dieses Leben gekommen ist und dass er wohl auch all die Höhen und Tiefen gekannt hat, die im Leben vorkommen. Und das ist ja ein ganz wichtiges Moment unserer Erlösung. Wir sehen nun auch, wie der Herr mit diesen Dingen umgeht. Da schickt er seinen Propheten. Und nun haben wir hier wieder mal ein ganz wichtiges und auch typisches prophetisches Wort. Wir merken schon, wie das eingeleitet ist. Da wird nicht gleich drauf losgepoltert, sondern das wird Schritt für Schritt erst einmal aufgeschlossen, um was es wirklich geht. Und dann wird die Sache angeschaut, betrachtet. Und alsbald kommt bei König David etwas ganz Besonderes mit hinein, nämlich Reue. Und dann sehen wir auch schon, was eigentlich Ziel von dem Auftritt des Propheten gewesen ist. Und hier haben wir eigentlich dann schon auch die erste Grundlage dafür, dass die Situation wieder erneuert werden kann, dass sie wieder gut werden kann. In dieser Geschichte, da haben wir eigentlich sozusagen eine Hinführung zur Beichte im Raum stehen. Es war wirklich sehr schlimm, was geschehen ist. Und auf einem solchen Geschehen, auf einer solchen Handlung, da kann der Segen Gottes eigentlich nicht drauf liegen. Normalerweise müsste man denken, jetzt ist alles zu spät. Jetzt ist alles kaputt. Und aber gerade auch in eine solche Situation, da kommt der Herr mit seiner Gnade mit hinein. Das letzte Wort, das hat hier nicht die Sünde. Das letzte Wort, das hat immer noch der Herr. Der Herr hat dir deine Sünde vergeben. Du wirst nicht sterben. Wenn wir uns ein solches Wort einmal vor Augen führen, da laufen wir dran vorbei. Das ist uns gar nicht so wichtig. Das haben wir so gehört und geht bei uns vielleicht in den Alltag rein, normalerweise. Aber einmal kommt die Situation, da ist eben mal nicht Alltag, sondern da ist es brennend. Da wird das total scharf, da holt dich das ein. In den nächtlichen Träumen, die zu Albträumen werden, in dem schlechten Gewissen, das die Seele zerfrisst. Und die Not, die kann groß und immer größer werden. Und du kriegst sie nicht mehr los. Und sie macht dich fertig. Und sie macht dich fast krankenhausreif. Dieses ewige Bohren in der Seele und diese ganzen Vorwürfe und diese Ergebnisse, die da zu sehen sind. Dann kommen vielleicht solche Worte mit hinein. Darum soll jetzt das Schwert auf ewig nicht mehr von deinem Haus weichen. Denn du hast mich verachtet und dir die Frau des Hethiters genommen, damit sie deine Frau werde. Und jetzt der bohrende Gedanke. Darum soll das Schwert auf ewig nicht mehr von deinem Haus weichen. Und dann vielleicht nach einer gewissen Zeit auch die entsprechenden Ergebnisse. Beispielsweise die Geschichte mit Absalom, mit diesem geliebten Absalom, der so schlimm endet. Die Geschichte mit der Tochter von König David und so verschiedenstes anderes. Ab da war irgendwo der Wurm drin. Wie kriegst du den Wurm da wieder raus? Mach was. Streng dich an. Hol eine Kapazität. Bezahle den besten Professor der Welt und so weiter. Du wirst das nicht rauskriegen. Und jetzt wird's auf einmal bewusst, wie brennend wichtig Vergebung werden kann. Jetzt wird auf einmal es bewusst, was für eine hohe Qualität sich hinter dem Sakrament der Versöhnung verbirgt. Hier an dieser Stelle ist es vielleicht mit zum ersten Mal richtig ausdrücklich entdeckt. Die Beichte, so wie wir sie kennen, die war damals noch gar nicht im Raum gestanden. Das war jetzt einfach einmal eine Einzelaktion, die der liebe Gott hier in diese Situation hineingegeben hat. Aber wenn wir uns das einmal vorstellen, dann wird es schon klar, wie wichtig und wertvoll das ist. Wir haben solche Sachen in unseren Herzen und sie sind uns im normalen Alltag eigentlich fast nicht bewusst. Aber das zieht sich eigentlich durch die ganze Menschheit hin. Das bleibt nicht nur bei den Christen stehen oder vielleicht sogar bei besonders frommen Christen oder so, sondern da können wir um die Welt herumgehen. Wir können auch in Kulturbereiche hineinschauen, die ganz anders sind als das, was bei uns der Brauch ist. Da gehen wir mal zum Beispiel zu den Hindus und geht nach Benares und schauen mal auf den Ganges und was da los ist. Und dann werden wir da die Leute sehen. Millionen von Leuten, die sich auf weiteste Fußwege dorthin machen. Nur um mit diesem Wasser von dem Fluss in Berührung zu kommen, um reingewaschen zu werden. Man stelle sich mal den Weg vor, man stelle sich die Hitze vor, man stelle sich die Insekten vor, man stelle sich die Krankheiten vor. Und dann diese ganzen Toten, die dort verbrannt werden und wo dann die Asche in den Fluss kommt. Nur damit da irgendwo eben Reinheit werden kann. Die Leute, die sind so weit, dass die in dieses Wasser hineinspringen. Man braucht es nicht näher erläutern. Sie können sich denken, da muss die Not äußerst groß sein, wenn man sich auf so etwas einlässt. Das sieht ganz schön schlimm aus dort. Und die Menschen kommen in Scharen, um ihre Schuld loszuwerden, um das Gewissen irgendwie ruhig zu bekommen. Wenn man einmal in eine solche Situation kommt, wie König David hier, wo es wirklich richtig heiß gelaufen ist in der Seele, dann wird man dieses Sakrament zu schätzen wissen lernen. Und wie einfach haben wir es. Man überlege sich mal, da kommen die Leute von allen möglichen Kulturen und Glaubensrichtungen, vielleicht auch ganz anders, als wie wir es kennen, und haben eine Not und machen extremste Sachen und werden damit eigentlich fast nicht fertig. Und bei uns ist es einfach. Wir dürfen zu Jesus gehen. Wir dürfen es ihm sagen, und er hat die Vollmacht, uns anzurühren und zu befreien und zu heilen. Und nun haben wir hier zum Beispiel diese Geschichte mit dem König David. Da war nichts mehr zu reparieren. Der Hethiter war tot, die ganze Geschichte war nachvollzogen und dann waren da schon wieder Kinder da und so weiter. Also eigentlich inzwischen unbearbeitbar. Wie will König David das dem Hethiter gegenüber wieder gut machen? Da geht gar nichts mehr. Da kann er eine Million hinblättern. Das nützt nichts. Tod ist erstmal tot. Was würde er drum geben, wenn er diese Geschichte wieder ausrichten könnte, so dass alles wieder im Normalweg ist? Das kann er nicht mehr. Aber jetzt kommt noch so ein ganz Besonderes. Er kann's dem Herrn sagen. Und der Herr, der kommt da schon dran. Und er kann da schon für Frieden sorgen. Und er kann da schon etwas tun, was uns Menschen völlig unmöglich ist. Vielleicht gibt's bei uns auch so eine Geschichte. Und du hast die Person längst aus dem Auge verloren. Oder sie ist ausgewandert nach Amerika. Oder sie ist schon längst gestorben, diese Person. Oder wie auch immer. Was tust du? Du kannst eigentlich mit dem Herrn darüber sprechen. Der steht über der Zeit. Er steht über den Kilometern. Und er ist in den Dimensionen der Ewigkeit. Wie gut ist es, dass wir mit all diesen Dingen zu ihm kommen können. Es gibt auf diesem Weg dann schon Lösungen, Heilungen, Befreiungen und so. Der Herr, der kann das schon vermitteln. Der kommt da an die Dinge dran, wo wir eben nicht mehr drankommen. Oder nehmen wir auch die ganze Vielfalt des Geschehens. Schlimme Worte, die sind in den Wind geschüttelt. Wer holt sie wieder zurück? Sie vermehren sich 100.000-fach und werden eigentlich immer weiter wirken und wirken und wirken. Und je nachdem können das auch einmal Worte gewesen sein, die vielleicht Unheil mit sich bringen. Und jetzt, was tust du? Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, du kannst nicht ungeschehen machen. Aber du kannst mit dem Herrn darüber sprechen und in deiner Not auch diese Geschichten ihm anempfehlen, dahingehend, dass sie wieder gut werden und dass der Schaden gewandelt wird. Die Geschichte mit König David, die hat uns das aufgezeigt. Selbst wenn es ganz schlimm wird, dann sind wir noch nicht am Ende, sondern dann können wir den Herrn zu Hilfe rufen. Und so dürfen wir dann schon auch wissen, wir sind geschwächt, bei uns gibt's Probleme. Das ist im menschlichen Dasein drin. Das, was total schief geht, dass wir aus dem Ruder laufen und dass die Reue dann erstmal ganz schön spät kommt. Gott sei Dank dürfen wir in diesen Situationen zum Herrn kommen. Er will uns helfen, damit's ganz gut wird. Und das wird kein billiger Kompromiss sein, dass da einfach ein geistliches Pflaster drauf gebappt wird, sondern da wird es dann eigentlich richtig auch in eine tiefgehende Aufarbeitung mit Dimensionen bis in die Ewigkeit hineingehen. Und es ist gut, dass wir da kommen dürfen und dass er uns an der Hand nimmt. Hier dürfen wir mal den ersten Schritt machen. Er wartet dann drauf und ist schon da. Zweite Lesung aus dem Galaterbrief. Liebe Brüder, wir haben erkannt, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird niemand gerecht. Ich aber bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in der Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Ich missachte die Gnade Gottes in keiner Weise, denn käme die Gerechtigkeit durch das Gesetz, so wäre Christus vergeblich gestorben. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, hier sehen wir es noch einmal bestätigt. Diese große Frage, wie man gerecht wird, wie man die schweren Dinge gut bekommt. Und da werden wir mit unseren Werken und mit den Werken des Gesetzes an unsere Grenzen stoßen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir uns an den Herrn Jesus wenden können, auch an unseren Retter und Erlöser. Dahinter steht eigentlich wieder das Wort, dass wir unsere Erlösung in Anspruch nehmen dürfen, dass wir dazu eingeladen sind. Und nun wird das alles ganz konkret. Wir können oftmals sagen, zum Beispiel so vom Glaubensbekenntnis her, dass wir erlöst sind. Wir können da die Formel aufsagen und so. Und wir kennen auch vielleicht den dogmatischen Paragraphen oder dergleichen. Das ist alles wichtig und gut. Aber hier steht nun die ganz praktische Anwendung im Raum. Du bist dir deiner Situation bewusst geworden. Du bist schwer am Leiden über dein schlechtes Gewissen, über deine ganzen Geschichten, die das Leben mit sich gebracht haben. Dir wird bewusst, dass im Brackwasser deines Lebens vielleicht auch ein paar Leute herumschwimmen, die du da irgendwo einmal zurückgelassen hast und denen es da drin inzwischen ganz schön schlecht geht. Weg sind sie, du kommst nicht mehr dran, das Unheil hat schon längst seinen Lauf genommen. Und in den Nächten klagt es dich an und bohrt und macht und die Seele ist ganz unruhig. Was tust du? Was jetzt? Wie gut, dass wir es dem Herrn sagen können und dass er uns hilft. Und nehmen wir das nur ja nie als eine faule Ausrede, dass wir dann machen, was wir wollen, einfach loslegen. Man kann es ja schließlich wieder beichten. Das bringt nichts. Und so wird eigentlich auch nur jemand sprechen, der da im Moment gar nicht in Not ist. Wenn die Not einmal wirklich bewusst geworden ist, die in dieses ganzes Großraumthema zu finden ist, dann wird man damit nicht mehr herumspielen, sondern dann wird man gucken, dass das doch möglichst schnell eine wirklich gute Lösung findet. Dann wird die Sehnsucht nach Erlösung übergroß. Und wenn das mal echt ist, dann spielt da niemand mehr damit herum. Und das ist für uns auch etwas ganz Wichtiges, dass wir das im Hinterkopf behalten. Hier gibt es etwas, was für uns ganz wichtig ist. Uns ist vielleicht im Moment nicht bewusst, aber es kann der Tag kommen, wo das einmal zur größten Wohltat unseres Lebens wird. Und in diesem Zusammenhang können wir vielleicht noch einen kurzen Blick auch werfen hinein in den 32. Psalm. Wohl dem, dessen Frevel vergeben und dessen Sünde bedeckt ist. Wohl dem Mann, dem der Herr die Schuld nicht zur Last legt und dessen Herz keine Falschheit kennt. Ich bekannte dir meine Sünde und verbarg nicht länger meine Schuld vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Frevel bekennen, und du hast mir die Schuld vergeben. Du bist mein Schutz, bewahrst mich vor Not, du rettest mich und hüllst mich in Jubel. Freut euch am Herrn und jauchzt, ihr Gerechten, jubelt alle, ihr Menschen mit redlichem Herzen. Herr, wir danken dir, dass wir kommen dürfen, auch mit all der Not, auch mit all den Dingen in unserem Leben, die schiefgegangen sind. Es ist ja nicht immer einfach nur jetzt akute, aggressive Bosheit, sondern es ist ja auch einfach Lebensgeschichte. Und es ist vielleicht Mangelzustand und alles Mögliche an schwierigen Dingen, die es halt so werden haben lassen, wie es nun einmal ist. Und wir stehen davor und es tut uns leid und wir sehen vielleicht sogar am Ende nur den Trümmerhaufen, der zurückgeblieben ist. Herr, das ist auch unser menschliches Los. Ganz bestimmt war König David ein guter. Aber hier in dieser Situation, da ist es geradezu suchtartig über ihn gekommen und zurück bleibt ein Trümmerhaufen. Ganz schlimme Dinge sind passiert. So kann das bei uns Menschen passieren. Die Welt wird uns zusammenschlagen, die wird uns zertrümmern, verurteilen, an den Pranger stellen und sonst was. Wie gut ist es, dass wir zum Herrn kommen dürfen. und dass wir dort Heilung erfahren. Und damit merken wir auch, der Herr geht mit diesen Dingen ganz anders um als die Menschheit. Er sucht nicht einfach dieses Verurteilen und dieses Fertigmachen, sondern er sucht, den Menschen herauszuholen und ihm auch die Wege zu ebnen, damit's wieder heil werden kann. Das ist ein ganz wichtiges Moment auch im Unterschied zwischen Gott und dieser Welt. Und das sollte auch ein ganz wichtiger Unterschied sein zwischen den Kindern Gottes und den Kindern dieser Welt. Hier gehört eigentlich auch jetzt noch dieser so wichtige Satz wieder hin, der uns zum Prinzip werden sollte: immer mehr so werden wie Jesus. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit ging Jesus in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, und legte sich zu Tisch. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl, trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küßte sie und salbte sie mit Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er: Wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte: Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte: Sprich, Meister. Jesus antwortete: Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Einer war ihm 500 Denare schuldig, der andere aber 50. Als sie ihre Schuld nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu ihm: Du hast recht. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben. Sie aber hat ihre Tränen über meinen Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben. Sie aber hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt. Sie aber hat mir mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir: Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr: Deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die anderen Gäste: Wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. In der folgenden Zeit wanderte er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Die 12 begleiteten ihn, außerdem einige Frauen, die er von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt hatte. Maria Magdalene, aus der er 7 Dämonen ausgefahren waren. Johanna, die Frau des Kuzas, eines Beamten und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus kam also in das Haus des Pharisäers, und der Pharisäer, der hat sich ausgekannt. Der kannte die Heilige Schrift, der kannte die Gesetze, die Vorschriften und so weiter, und der hat das bestimmt auch sehr gut gemacht. Der dürfte vielleicht sogar ein bisschen bekannt gewesen sein und angesehen bei den Leuten. Und nun die Situation mit dieser Frau. Und dann, was der Pharisäer dazu sagt. Der hat es also erkannt, das ist eine Sünderin. Und dann die Situation, wie Jesus beim Pharisäer ist. Was macht er? Er spricht darüber, er erörtert das vom Paragraphen her, er diskutiert das durch, er kennt sich aus und weiß das alles ganz genau einzuordnen. Eine Not mit sich selbst hat der Pharisäer offensichtlich nicht. Und das ist so eine Sache, die eigentlich hier ganz typisch ist, auch für den Menschen, wie er ist in der Situation, wo einem diese Sachen nicht so recht bewusst sind. Wir haben das bei uns auch. Wir haben eigentlich immer wieder auch diese Aussage im Raum stehen, ich habe doch eigentlich keine Sünden, ich muss ja eigentlich gar nicht zum Beichten und so. Wir wissen aber sehr wohl, dass der ein oder andere schon zum Beichten muss und so. War ja vielleicht früher auch schon mal irgendwas, aber das ist jetzt weit weg, das ist abgesackt in die Tiefen der Seele und so weiter. Und da sind wir dann so ein bisschen selbstgerecht und können dem Herrn Jesus durchaus auch einen Vortrag halten, können vielleicht mit ihm diskutieren über die Heilige Schrift oder so, können da vielleicht sogar eine Abhandlung auch lesen und so. Das ist alles schön und richtig, aber irgendwann kommt die Stunde. Irgendwann kommt der Tag, wo das alles nicht mehr ausreicht. Und irgendwann tauchen auch die alten Dinge aus unserem Leben auf. Irgendwann steigt doch da alles Mögliche an Mangelzuständen aus der Tiefe empor. Zu kurz gekommen sind wir doch alle. Und wenn wir einmal zu kurz gekommen sind, dann ist der Weg auch nicht weit, dass wir das vielleicht zu lösen versuchen. Schauen wir nochmal zurück auf den König David. Der hatte ja schon wirklich sehr viel. Und in dieser Situation, da musste es noch mehr sein. Das ist über ihn gekommen und irgendwo hat die Seele, Gott sei Dank, relativ schnell Krach geschlagen. Es hätte aber durchaus auch mal sein können, dass die Seele das erstmal wegsteckt und dass es erstmal 20, 30 Jahre so bleibt. Es ist zwar irgendwie ein bisschen der Wurm drin, aber das kann man kaschieren, da kann man ein bisschen drüber hinwegsehen und so. Und das holt einem aber irgendwann dann doch ein. Und bis dahin kann man so sprechen wie der Pharisäer. Nun aber mal diese Frau. Man stelle sich vor, das ist ja eigentlich eine Fremde mit einem schlechten Leumund. Und nun kommt eine solche Frau, sieht den Herrn Jesus und kommt mit dem Alabastergefäß voller wohlriechendem Öl an ihn heran und sie weint, trocknet die Füße mit dem Haar und dann natürlich dieser ganze Duft und diese allein schon die ganze Szene als solches. Diese Szene ist zärtlich. Diese Szene ist eigentlich speziell auch auf diese Frau hin ausgerichtet. Die ist sicherlich auch auf ihre Nöte hin ausgerichtet. Und hier sehen wir auch, wie vielleicht eigentlich etwas ganz Gutes da gewesen ist, das dann durch die Lebensgeschichte irgendwo abgebogen wurde, schief wurde, schräg und schwierig wurde und am Ende dicke Probleme hinterlassen hat. Und nun kommt Jesus nicht und hält einen Vortrag und so, sondern er lässt es zu, dass diese Frau ihm begegnet, auch in ihrer Eigenschaft als Frau, und wo das Ganze, was da zusammengehört, jetzt einmal richtig gestellt wird. Hier sind nicht wieder Hintergedanken dabei, hier ist es nicht schräg, hier ist es nicht gemein und so, sondern hier kommt es auf einmal mit der richtigen Liebe Gottes in Berührung. Und wir merken, auch wenn wir diese Geschichte lesen, da ist nichts Unkeusches drin, da ist nichts Unmoralisches und Anrüchiges drin, sondern das ist ein ganz gewaltiger Durchbruch, der dieser Frau hier geschenkt wird. Das wird sie bestimmt ein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. Und so ist es, wenn der Mensch kommt, wenn er zu Jesus kommt, auch wenn er eine schlimme Geschichte hat, auch wenn es eine Katastrophengeschichte ist, auch wenn es die Leute schon längst verurteilt haben und wenn man nichts mehr machen kann und wenn die Pharisäer und die Schriftgelehrten abwinken und so weiter. Das ist ganz wichtig gewesen, was hier geschehen ist für diese Frau. Man stelle sich das vor, diese Befreiung. Und jetzt ist eigentlich, auch in dem Bekenntnis, das sie da abgegeben hat, endlich die Lösung gefunden, nach der sie über 30, 40 Jahre verfehlt gesucht hat und wo eine Menge Trümmerhaufen auf dem Weg zurückgeblieben sind. Jetzt endlich ist es gut geworden. Also es ist nicht nur Verzeihung ausgesprochen worden, sondern es ist sogar neu ausgerichtet, geheilt und bereinigt, befreit und erneuert worden. Wie wichtig und wie hochstehend sind alle diese Dinge. Der Pharisäer, der regt sich natürlich auf, dass Jesus sich da überhaupt drauf einlässt. Wenn Jesus bei dem Pharisäer nachgefragt hat, wie war denn das bei dir in deiner Jugend? Warst du vielleicht auch mal unglücklich verliebt und ist bei dir dann irgendwie schiefgegangen? Und war da vielleicht irgendwo auch einmal etwas, wo du einen Menschen in den Gefühlen sehr verletzt hast und so? Dann wird der Pharisäer vielleicht abwinken oder er wird vielleicht sogar ein grobes Wort sagen. Aber wenn man mal genau fragt, irgendwann war halt vielleicht doch einmal sowas, schon längst vergessen, schon längst abgehakt und so. Aber wer weiß, ob da nicht doch da und dort eine Träne zurückgeblieben ist, die der Pharisäer nicht mehr abwischen kann. Das Ding liegt schon viel zu weit zurück. Die Kontakte sind schon längst nicht mehr da, aber in der Seele schafft's. Und wenn das dann mal irgendwann bewusst wird, wie gut ist es, dass man dann eine solche Begegnung mit Jesus geschenkt bekommen kann. Mit einer solchen Begegnung, da wird 100% nicht mehr herumgeschlampert. Da kann man nicht drauf lossündigen und dann halt wieder zum Beichte gehen und dann halt wieder weitermachen. Und das ist ein Freibrief für die Narrenfreiheit von irgendwelchen Chaoten oder so. Ganz bestimmt nicht. Sondern wenn man das mal so erlebt hat, dann wird einem die ganze Kostbarkeit des Geschehens bewusst. Und dann wird man da auch mit äußerster Hochachtung, Ehrerbietung, Ehrfurcht an diese heiligen Dinge drangehen, uns denen diskret und vorsichtig annähern und den Herrn bitten, dass er auch uns eine solch gnadenreiche Begegnung schenkt, auf unsere Situation zugemessen, wenn die Zeit dafür reif geworden ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus dem Kloster Waghäusel sprach zu ihnen Pater Hermann Josef Hubka.